Achtsamkeit ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Sie liegt im Trend, sie entspricht dem Zeitgeist, sie boomt, aber das Beste daran ist, sie funktioniert.
Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das eben war ein Zitat aus dem neuen Buch von der international erfolgreichen Powerfrau Sonja Piontek. Hallo.
Hallo und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute wieder hier dabei sein zu dürfen.
Letztes Mal warst du bei uns zu Gast im Oktober 2021. Das war damals unsere erst 17. Folge.
Wow.
Und damals hast du dich mit dem Maxi über dein Buch Sonnengeflüster unterhalten. Da kam das ganz neu raus. Und das war ja so ein Bericht über deine Abenteuer und Erfahrungen in Namibia. Deswegen, wie sehr vermisst du Namibia?
Du, ich bin ja Gott sei Dank in der Lage, viel beruflich und auch privat reisen zu dürfen. Und ich würde nicht sagen, dass ich es groß vermisse, sondern dass ich mich einfach auf die nächste Reise freue, die bereits im September stattfinden wird.
Das ist ein guter Tipp. Einfach nicht vermissen, sondern wieder hinreisen.
Richtig. Ist ja immer eine Frage der Einstellung.
Wohin geht's denn im September?
Namibia.
In Namibia geht's mit einer Gruppe von 15 internationalen Frauen für eine Woche in die Wüste. In der Tat, zum Wandern.
Ah ja, das heißt, wenn man gucken möchte, was einen da erwartet, dann gerne Sonnengeflüster zur Hand nehmen, oder?
Richtig, richtig. Okay. Aber es ist ja nicht das Einzige, was ich an tollen Reisen dieses Jahr noch vor mir habe. Also ich gehe in die Mongolei noch zweimal dieses Jahr und habe noch ein paar ganz besondere Erlebnisse vor mir.
Auf die Mongolei kommen wir nachher noch zu sprechen. Die habe ich auch im Skript stehen. Also
sehr gerne. auch wirklich ein echtes Seelenland und ein wirkliches, eins meiner Lieblingsländer weltweit.
Was ist denn seit deinem letzten Buch alles so bei dir passiert, bevor wir auf das neue Buch zu sprechen kommen?
Unglaublich viel. Also ich habe das Buch Sonnengeflüster ja geschrieben in dem schwierigsten Jahr meines Lebens. Vielleicht um noch mal kurz auszuholen, die Hörerinnen und Hörer noch mal abzuholen. Ich hatte eine unglaublich erfolgreiche internationale Karriere, hatte mir ein Leben aufgebaut, was einfach nur in allen Facetten genial, erfüllt und wunderschön war. Bin dann in Singapur aus der Konzernkarriere ausgestiegen, habe meinen Posten als Marketingdirektorin für BMW Asien bewusst niedergelegt, mich sehr erfolgreich selbstständig gemacht und war so am gefühlt Höhepunkt meines Lebens. Es ging mir richtig gut. Ich habe mein Leben genossen und war glücklich, zufrieden, erfolgreich. Und dann kam 2020 und hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe noch bevor Corona mein Business in die Knie gezwängt hat, mein ungeborenes Kind verloren, wurde von meinem Partner verlassen. Und dann mit Corona habe ich auch noch beruflich alles verloren. Und das war eine Multitraumatisierung par excellence. Und es ging mir in diesen Monaten unglaublich schlecht, muss ich echt sagen. Ich habe noch nie so viel geweint wie in der Zeit und habe auch noch nie solchen Schmerz empfunden gehabt. Und es waren wirklich auch Momente dabei, da wusste ich nicht, wo ich die Kraft hernehmen sollte für den nächsten Atemzug. Und irgendwann kam dann aber dieser Moment, wo ich für mich beschlossen habe, ich möchte wieder leben. Ich möchte wieder richtig leben. Ich möchte lachen. Ich möchte fröhlich sein. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte erfolgreich sein. Ich möchte wieder lieben. Und das war der erste ganz große und wichtige Schritt in meinem Heilungsprozess. Es ist nur ja natürlich so, dass es nicht mit so einem Entschluss allein getan ist. Weil was dann gefolgt ist, war ein langer Schritt für Schritt Aufstieg aus diesem sehr tiefen Tal der Tränen heraus. Und es war wirklich, es war so, ich kam mir vor wie ein Aschehaufen, aus dem langsam ein kleiner Phönix wieder auferstanden ist. Und es waren kleine Schritte. Also es war so, dass ich wirklich langsam meine Flügelchen, dass die erst wieder wachsen mussten, dass ich sie langsam ausgebreitet habe, dass ich lernen musste, auch damit wieder umzugehen. Und es waren viele, viele Schritte notwendig, um wieder an einen wirklich guten Punkt in meinem Leben zu kommen. Und Ende dieses Jahres, dieses so schweren Jahres, hatte ich ja damals ganz bewusst beschlossen, nach Namibia zu reisen. Einfach um diesem ja so schwer, so traumatisch gestarteten Jahr noch emotional eine Balance zu geben. Und aus dieser Reise ist dann ja das National Geographic Buch Sonnengeflüster entstanden. Und das war auch in diesem Heilungsprozess ein ganz wesentlicher Punkt. Noch nicht so sehr die Reise, die war wunderschön und da waren ganz, ganz viele Glücksmomente dabei. Was mir, glaube ich, in dem Fall fast noch mehr geholfen hat, war auch diese Bestätigung von außen, also dass National Geographic, also ein wirklicher Weltverlag, mir in die Augen geschaut hat und gesagt hat, ja, wir bieten dir einen Vertrag an, wir trauen dir das zu. Und das hat mir ganz viel in mir gemacht, weil es mir das Gefühl gegeben hat und diese Gewissheit, okay, ich habe wieder Energie, ich habe mein Spirit so weit wieder, dass dieses Vertrauen eben da ist. Und das war ganz, ganz wichtig auch. Und ich habe dann, das Buch ist dann auf den Markt gekommen, es viel auch wieder passiert in der Phase. Ich habe auch beruflich mich langsam wieder aufgerichtet, hat sich auch einiges wieder getan. Und ich habe dann aber vor allen Dingen wirklich weiter auch an mir gearbeitet, habe viel auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gemacht und habe mich wirklich immer wieder ganz bewusst besonnen darauf, wer ich bin, was ich kann, was mir Freude macht, was mir gut tut und so mir wirklich ganz bewusst ein neues Leben aufgebaut. Habe auch eine neue Liebe gefunden mit einem wundervollen Mann, einem amerikanisch-österreichischen Piloten und wir leben mittlerweile gemeinsam in den Tiroler Bergen. Und irgendwann war für mich dieser Punkt erreicht, auch wo ich gesagt habe, was war es genau, was mir geholfen hat, zum einen vor diesem Bruch so erfolgreich, so glücklich und so erfüllt zu sein. Und was hat mir aber auch in dieser Phase geholfen, da wieder rauszukommen? Und hatte dann relativ schnell ein auch sehr klares Verständnis, was es alles für Punkte waren. Es war eben ganz viel Selbstreflexion und ganz viel Arbeiten auch eben mit mir selbst. Und habe dann beschlossen, ein Buch darüber zu schreiben, was mir einfach ein wirkliches Bedürfnis war, anderen Menschen damit auch zu helfen. Und dieses Buch heißt Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Und es ist ganz bewusst das Wort Ich da drin. Nicht, weil es um Egoismus geht, nicht, weil es darum geht, ich. Nein, sondern weil es darum geht, wenn ich wirklich für mich ein glückliches, zufriedenes, leichtes, erfolgreiches, erfülltes Leben aufbauen möchte, dann muss ich mich mit mir selber befassen. Und es kann ganz viel Freude machen. Also es ist kein schweres Buch, es ist ein ganz leichtes, praxisnahes, wunderschön gestaltetes Buch, was dich auf eine Reise nimmt zu dir selbst und im Grunde genommen, also eine 80-jährige, na, es war eigentlich gar keine Testleserin, sondern es war die Schwiegermutter einer Testleserin. Die saß dann so mit am Küchentisch und schielte immer so rüber zu Andrea und meinte nur so, was liest denn da, was machst denn da? Und sie hat ja dann eben erklärt, dass sie eben dieses Buch gerade redigiert und sich das mal genauer anschaut und so ein bisschen versucht, der Oma mal zu erklären, um was es da geht. Dann meinte sie, ja, gib doch mal rüber die Blätter. Und hat sich das dann durchgelesen, war total interessiert, hat dann so mit ihrem Stifter auch ein bisschen rumgemacht und meinte dann irgendwann, ach, das ist doch klasse, das ist doch einfach ein Rezeptbuch zum Glücklichsein. Und es trifft so auf den Punkt. Eine über 80-Jährige, wo ich einfach nur sage, Halleluja, danke.
Die muss das in ihrer Lebenserfahrung wissen, ja.
Das absolut. Ist der Slogan, um das Buch zu verkaufen, Rezept zum Glücklichsein, ne?
Ja, es ist, und es ist wirklich, und es ist ja, manchmal ist es ja so banal und es ist so schön, wenn das auch gesehen wird und wenn du siehst, dass selbst eine 80-Jährige wirklich einfach sich hinstellt und sagt, ja, das ist ein Rezeptbuch zum Glücklichsein. Und damit ist es auf den Punkt gebracht. Und es ist auch, es ist so einfach, aber es liegt eben in unserer eigenen Verantwortung, diesen Weg zu gehen.
Ja, ja. Martin, wir haben tatsächlich auch eine kurze Definition von Achtsamkeit ins Skript reingeschrieben. Willst du die mal vorlesen? Ich meine, die unter Sonja war jetzt viel länger und viel schöner und Sonja, du hast jetzt gerade, glaube ich, 2 oder 3 Fragen von uns auf einmal beantwortet.
Sehr gut.
Damit ich jetzt einfach
laufen lassen. Doch schön, wenn es effektiv ist.
Ja, absolut.
Das war ein guter Einstieg hier. Das war nicht ohne, aber ja, Achtsamkeit ist heute das Thema, so wie das dein neues Workbook. Das steht heute im Vordergrund und da geht es eben um Achtsamkeit und wir haben das mal kurz so definiert und zwar, ich lebe im Hier und Jetzt, ich lasse die Zukunft Zukunft sein und die Vergangenheit Vergangenheit, ich kümmere mich jetzt um mich und in diesem Moment mache ich das und ich achte eben darauf, was mir gerade gut tut. Meinst du, wir haben was Wesentliches ausgelassen?
Jein. Also es ist alles, was du gerade gesagt hast, lieber Martin, ist absolut valide und ein ganz wichtiger Aspekt der Achtsamkeit. Ich glaube, was noch ganz stark für mich auch dazu kommt, ist vor allen Dingen dieses Thema, ich schätze mich und das Leben. Und da kommt eben diese Selbstliebe und die Wertschätzung auch rein. Mhm. Eben das Leben, was ja ein wundervolles Geschenk ist, wirklich auch zu schätzen und mich auch in meiner ganzen Fülle, so wie ich eben hier stehe in diesem Leben, auch wertzuschätzen und eben es mir auch zu erlauben, mein Leben zu gestalten und eben für mich auch zu überlegen, was tut mir gut? Wer tut mir gut? Wie kann ich wirklich aktiv in die Gestaltung gehen? Und ich bin ganz großer Fan nicht von Theorien, sondern wirklich von praxisnaher Umsetzung, von Gestaltung, von wirklich einfach machen. Also es gibt den Spruch, der ist auch in dem Buch als eine der Inspirationen drin. Und er ist ein bisschen sehr modern in seiner Wortwahl, aber er ist so treffend. Tun ist wie wollen, nur geiler.
Manchmal sind es die modernen Worte, es müssen keine altgedienten Worte sein. Das finde ich, dem stimme ich zu. Mhm. Was auch wichtig ist, und ich glaube, da haben viele von uns, ich sage jetzt einfach mal uns, Probleme mit, ist auch die eigenen Stärken kennenzulernen, zu definieren, sich selbst einzugestehen, ich bin in etwas gut. Und das ist auch ein Thema, das darin behandelt wird. Du bist gut im Bücherschreiben, das haben wir festgestellt, sonst wärst du heute auch gar nicht hier. Was zählt denn noch zu deinen Stärken? Was hast du vielleicht über Achtsamkeit rausgefunden, was du noch kannst, außer Bücher schreiben?
Ich glaube, ich habe diverse natürlich auch diese klassischen Stärkentests gemacht. Da ist der Gallup für mich einer der wirklich maßgeblichen Tools auch. Da habe ich ganz klar, ich habe den auch, weil ich bin ja auch ein kritischer Mensch, der sowas gerne auch mal hinterfragt. Ich habe den Test in Summe über die Jahre 3-mal gemacht und jedes Mal auch dasselbe rausbekommen. Bei mir ist es Tatkraft, das heißt, ich bringe Dinge wirklich in die Umsetzung. Es ist Strategie, es ist Höchstleistung und es ist Kommunikationsfähigkeit. Und Kontaktfreudigkeit war das 5. noch. Und das sind Stärken, die ich in diesem, also ich habe auch den Gallup Strength Finder ganz bewusst in das Buch mit integriert. Ich auch ganz klar sage, das ist ein wundervolles Tool, was einem in einer relativ einfachen Weise schon mal ein Grundgespür dafür gibt, was für Stärken habe ich. Und er sagt halt vor allen Dingen, und das ist so schön an dieser Thematik, jeder Mensch hat Stärken. Und es gibt keine besseren, stärkeren, cooleren, sondern jeder Mensch hat Stärken. Und die Kunst ist einfach herauszufinden, was sind meine Stärken und das Leben dann danach auszurichten. Und jetzt mal eine Stufe höher gedacht, glaube ich, ist eine meiner ganz großen Stärken in meinem ganzen Leben schon gewesen. Ich habe Türen, die sich öffnen, wahrgenommen, erkannt und ich hatte immer schon den Mut, durchzuschreiten. Und das ist was, was mir sehr viel ermöglicht hat in meinem Leben, einfach weil ich zum Teil natürlich mit bibbernden Knien und ganz vorsichtig, aber weil ich den Mut gehabt habe, durch sich öffnende Türen durchzuschreiten.
Das kann ich gut nachvollziehen, weil Das Durchschreiten dieser Türen bedeutet in aller Regel natürlich auch Veränderung, gerade wenn es eine große Tür ist.
Oh ja.
Und es gibt ja auch diesen englischen Begriff German Angst und da steckt viel drin und diesen Mut zu finden, da durchzugehen. Man muss ja jetzt nicht mit Karacho durch die Tür rennen, sondern man muss halt irgendwie durchgehen. Das kann ich
ja, und du kannst auch erstmal, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, du kannst auch erstmal nur ganz vorsichtig einen Fuß rein und mal so ein bisschen ums Eck reinschauen. Es ist ja nicht so, dass du sagen musst, ui, da ist eine Tür, ich nehme Anlauf und springe jetzt rein. Weil zu der ganzen Achtsamkeit und zu dem der Self-Awareness, also wirklich dieses mich selber kennen, gehört ja auch dazu, erstmal in sich reinzufühlen und zu sagen, okay, das ist eine Tür, die wirkt jetzt erstmal interessant, könnte was für mich sein. Also so war es bei mir zum Beispiel, als ich BMW verlassen hatte mit dem ganzen Thema Keynote-Speaking. Ich hatte niemals auf dem Plan, als Redner aktiv zu werden und schon kurz darauf die Welt zu bereisen und für globale Veranstaltungen von Firmen wie Google und IBM und Siemens und Co. gebucht zu werden. Und es war was, da öffnete sich eine kleine Tür und ich dachte mir, könnte interessant sein. Und bin einfach mal ganz vorsichtig rein, habe mir aber durchaus auch offen gelassen zu sagen, wenn sich's nicht richtig anfühlt, dann gehe ich wieder raus. Und das ist ja das Schöne, sich einfach auch mal die Option offen zu lassen, eben auch vielleicht mal einen Schritt wieder zurückzugehen oder aber zu sagen, hey, ich fühle da jetzt mal rein und schau, wie sich's echt anfühlt und dann mache ich was draus. Und dafür gehört aber sehr viel Self-Awareness, also dafür muss man sich schon wirklich auch sehr gut kennen und wissen, was kann ich, was macht mir Freude, was sind Themen, wo ich mich wirklich wohlfühle und mir was Gutes tue.
Und manchmal muss man auch in diese Themen reinfinden, habe ich das Gefühl. Ich musste jetzt gerade dran denken, als du gesagt hast, dass du als Keynote-Speakerin für Google und Co. Gebucht wurdest. Ich musste jetzt an meine Vergangenheit denken, als ich angefangen habe, bei einem Technikmagazin zu schreiben, als Redakteur, als Volontär, das es heute nicht mehr gibt. Da musste ich auch relativ am Anfang alleine nach Südkorea fliegen.
Wow.
Weil es dann einen Termin gab. Also ich wurde eingeladen, aber das war dann trotzdem, okay, ich fliege alleine in ein fremdes Land. Und das war dann schon so ein bisschen, okay, da sagst du jetzt nicht nein, das machst du einfach, da musst du reinwachsen. Und dann stellt man fest, ja, irgendwie ist das ja ganz geil. Weil wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, hätte ich eine riesen Erfahrung liegen lassen. Deswegen, ja, die Türen tun sich manchmal auf und dann muss man sie auch nehmen.
Absolut. Und das Schöne an dem Achtsamkeitsbuch ist, du lernst dich wirklich wesentlich besser kennen. Also es ist in 5 Bereiche aufgebaut und der erste Bereich startet damit, wer bin ich? Und da geht es eben um Fragen wie, was für Stärken habe ich? Was für Eigenschaften habe ich? Worauf bin ich stolz? Ein Thema, was nicht jedem einfach leicht fallen wird. Aber da auch mit der Hilfestellung zum Beispiel, was gefällt dir an dir selbst? Worauf bist du stolz? Wenn das schwerfällt, einfach mal ein Bild von dir hinlegen und überlegen, okay, was würden Freunde über dich sagen? Wenn du jetzt quasi jemand anderes wärst, was würdest du da über dich sagen, um da vielleicht näher ranzukommen an dieses, auf was kann ich stolz sein? Und dann in dem zweiten Bereich geht es darum, wo kommst du her? Also nicht nur natürlich die Herkunftsfamilie und das Land und die Kultur, wo ich geboren wurde, sondern auch, was habe ich in meinem Leben schon an Highlights gehabt? Was habe ich schon erreicht? Was ist mir gelungen? Aber auch, was habe ich für schwierige Themen überwunden? Was hatte ich für Schicksalsschläge? Weil all das zusammen ergibt ja die Person, die heute hier sitzt. Und dann in dem dritten Bereich geht es um eine ganz ehrliche Bestandsaufnahme. Und da geht es wirklich darum, wie geht's dir in den Themen Liebe, Partnerschaft, Zuhause? Bist du also, wohnst du in einer Wohnung, einem Haus oder wohnst du in einem Zuhause? Wie gerne kommst du abends nach Hause? Was machst du beruflich? Wie steht's um deine Work-Life-Balance? Wie steht's um deine Gesundheit, deinen Körper, deine Ernährung? Wie steht's um dein Umfeld? Ganz, ganz elementar wichtiges Thema. Mhm. Wer sind die Menschen in deinem Umfeld? Und da ist zum Beispiel eine Übung, man sagt ja immer so schön, zeig mir deine 3, 5 besten Freunde und ich sag dir, wer du bist. Mhm. Ich weite das sogar aus und sag, schreib, und da ist dann auch entsprechend, sind 10 Linien in dem Buch, schreib die 10 Namen der Personen auf, die in deinem Leben aktuell am präsentesten sind. Und es geht nicht nur um physische Präsenz, also der Partner oder der Kollege, den ich halt wirklich regelmäßig sehe, oder der Nachbar, den ich irgendwie 5-mal am Tag sehe. Nee, es geht auch um Menschen, die nur in meinen Gedanken sind. Das kann ein belastender Ex sein. Das kann ein inspirierender Podcaster sein. Das kann, ja, aber es kann auch durchaus ein Mensch sein, den ich persönlich gar nicht kenne. Also ja. Zum Beispiel der Chef, der super nervige, belastende Chef von meinem Partner. Und diese 10 Namen einfach mal aufzuschreiben und dann zu überlegen, und da sind dann jeweils 3 Smileys hinter der Zeile, lachend, neutral oder traurig. Gibt mir diese Person Energie? Tut die mir gut? Ist die neutral? Und es ist auch okay, da Neutrale drin zu haben. Oder aber ist es eine Person, die mich belastet, die mir Energie zieht, die mir einfach nicht gut tut? Und dann, wenn man diese 10 Namen wirklich mal aufgeschrieben hat und jeweils einen Smiley angemalt oder angekreuzt hat, das ist ein echter Aha-Moment, sowas mal zu machen und dann zu sehen, okay, wie gehe ich damit jetzt um? Wie kriege ich mehr positive Menschen in mein Leben? Und wie schaffe ich es vielleicht, die Negativen in ihrer Intensität zu reduzieren? Und das heißt nicht, nimm den Rotstift und streich die Schwiegermutter durch, streich den, wer auch immer, den Chef des Mannes durch. Aber man kann ja bewusst zum Beispiel auch mal sagen, lass uns vielleicht nicht jeden Abend beim Abendessen über deinen Chef sprechen, es belastet mich. Oder aber ich kann positive Menschen noch mal oben reinpacken, weil je mehr Positive ich in meinem Leben habe, umso weiter nach unten rutschen auch die Negativen. Also ganz bewusst einfach mal eine Bestandsaufnahme zu machen und sich zu überlegen, wo stehe ich in meinem Leben?
Und, ich wollte jetzt gerade schon zum nächsten Thema überleiten.
Ich wollte vorher noch sagen, neben Maxis Namen mache ich auf jeden Fall einen lächelnden Smiley.
Ja, aber das ist doch toll. Und es ist schön, dass du ihn auf deiner Liste hast. Und manchmal gibt es eben auch Leute, wenn man sich die mal überlegt, die einem total gut tun würden und mit denen man aber keinen Kontakt hat. Was hält dich denn davon ab, einfach zu sagen, diese Person rufe ich jetzt einfach regelmäßig mal an, damit diese Person präsenter in meinem Leben wird und mir einfach gut tut? Und es müssen keine stundenlange Telefonate sein.
Ich wollte auch noch kurz einwerfen, also auch die Geschichten vorher mit Keynote-Speaking für Google und Reisen etc., das sind so Geschichten, wenn ich die live höre, die motivieren mich ungemein und ich hocke jetzt auch so da und ich habe dann immer diese Energie und denke mir, ja, ich will auch und will loslegen, aber weiß nicht, wohin damit. Ne?
Also da bist du nicht allein, geht vielen Menschen so.
Ja, und neulich hatten wir auch eine Premiere, da hatten wir zum ersten Mal in einer Kneipe Live-Podcast vor vielleicht 30 Leuten und 15 davon kannten wir. Aber es war einfach, war einfach geil, ne? Und das hat auch nur funktioniert, weil wir uns halt einfach getraut haben und meine Schweißränder waren so groß, dass man dachte, die passen, also es gehört zum T-Shirt, aber durchgezogen und es war dann schon cool.
Ja, und wenn ich jetzt ohne dabei gewesen zu sein, höre, wie viel Freude in deiner Stimme gerade wieder schallt. Das ist doch das Schöne. Ja, du warst nervös, ihr seid ein Risiko eingegangen, aber ihr habt es gemacht. Und jetzt mit einem solchen Strahlen kannst du sagen, hey, wir haben das gemacht, war eine so tolle Erfahrung. Und darum geht es doch auch. In deinem System ist jetzt sofort wieder gespeichert, war gut, dass ich mich getraut habe, gibt mir ein gutes Gefühl. Und je mehr ich solche Schritte eben auch mache, umso mehr wird es auch zur Normalität, weil dann mein System sofort sagt, ach du, das hast doch neulich schon mal gemacht, danach ging es dir gut. Also entspann dich, weil das letzte Mal ging es dir richtig gut danach. Und das ist doch das Schöne.
Ja. Achtsamkeit ist ja auch wichtig. Also Achtsamkeit habe ich so ein bisschen über Instagram kennengelernt, so nach dem Motto, Stress auf Arbeit und lass dich nicht fertig machen und Achtsamkeit bringt dich runter, konzentriere dich auf dich. Und wenn du Achtsamkeit lebst, dann ist Feierabend 16.30 Uhr und du denkst jetzt nicht mehr an die blöde Situation auf Arbeit, sondern du konzentrierst dich auf dich. Morgen kannst du dir wieder Gedanken machen, aber jetzt schließt du ab. Aber dann kommt man heim und nimmt ein Workbook zur Hand, wo das Wort Arbeit ja schon im Titel steckt. Ist Achtsamkeit, sich beizubringen, auch irgendwo ein Stück Arbeit?
Jein. Also was mir ganz, ganz wichtig war, ist, dieses Workbook so aufzubauen, dass es ganz viel Freude macht, dass es leicht ist. Du wirst nichts finden im Sinne von, setzen Sie sich hin und schreiben Sie 17 Seiten Nein, also ganz bewusst sind die meisten Kapitel auf einer Doppelseite. Es sind kleine Fragen, aber Fragen, die schon tief gehen auch. Ich meine, allein so eine Frage wie, ist dein Haus, deine Wohnung ein echtes Zuhause? Fühlst du dich da wohl? Das kann bei dem, also für den einen ist es vielleicht ein ganz klares Ja, aber für den, wo es kein klares Ja ist, ist das natürlich schon eine schwierige Frage, da den Haken dann auch bei Jein oder sogar Nein zu setzen. Mhm. Aber grundsätzlich sind es ganz viele leichte Übungen, mal mit Ankreuzen, mal mit Umringeln, mal mit was ausmalen. Dann gibt es zum Beispiel, es gibt eine Thematik, da geht es um Bestandsaufnahme in der Partnerschaft. Was wünschst du dir in deiner Partnerschaft? Wo, also in dem vierten Teil geht es ja dann ganz klar um diese Thematik, wo willst du hin? Und in der Partnerschaft gibt es dann drei Herzen. Das oberste Herz ist dann für mehr, das mittlere für gleich und das unterste ist für weniger. Das heißt, da darfst du dann in die Herzen reinschreiben, von was wünschst du dir in deiner Partnerschaft mehr? Also mehr, weil ihr es schon habt und weil es schön ist oder weil es noch nicht da ist und weil du es dir wünschst. Sei es einfach mal gemeinsam mehr zu lachen, sei es einmal in der Woche eine Date Night zu machen, sei es gemeinsam zu kochen. Dann gibt es die Parts, wo du dann halt sagst, passt so. Und dann gibt es Parts, wo du sagst, hey, davon vielleicht ein bisschen weniger. Zum Beispiel weniger Fernsehen vorm Schlafen gehen. Oder weniger jeden Abend geht der Partner in die Kneipe. Also gibt es ja die unterschiedlichsten Themen. Und insofern, es geht natürlich schon darum, dass du dir Gedanken machst, aber auf eine ganz einfache Art und Weise. Und wirklich mal dir überlegst, hey, wie könnte mein Leben besser aussehen? Und dann gibt es ganz viele Hinweise natürlich, wie kommst du dahin? Mhm. Aber alles in ganz, ganz kleinen Schritten. Und es geht nicht darum, stoß dein Leben über den Haufen, pack die Koffer, wander aus. Überhaupt nicht. Sondern es geht um kleine, umsetzbare Schritte, die dir wirklich ganz schnell auch mehr Zufriedenheit, mehr Glücksgefühle, mehr Leichtigkeit und weniger Schwere in den Alltag zaubern. Und das ist so schön. Und es geht dann sogar noch weiter. Ich habe jetzt auch einen Online-Kurs mitentwickelt, gerade für Menschen, die sagen, hey, ich will und ich habe so viel Lust darauf, das jetzt wirklich auch alles umzusetzen. Aber der Schweinehund ist zu groß, der Alltag ist zu präsent, die ganzen Themen sind so da. Mhm. Und dieser Online-Kurs ist ein achtwöchiges, auch wieder sehr einfach gestaltetes Format, das dich an die Hand nimmt und einfach sagt, hey, wir gehen den Weg zusammen, jede Woche, jeden Tag, aber auch das auf eine ganz leichte Art und Weise, weil es darf Spaß machen und es wird Spaß machen.
Was mich noch interessiert, ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich durchaus jemand bin, der achtsam ist und der auf sich achtet. Glaubst du, dass das Buch oder auch der Kurs für Menschen gedacht ist, die das behaupten, die behaupten, achtsam zu sein?
Ich glaube, es ist für Menschen, die Lust drauf haben und bereit sind, ihr Leben in die Hand zu nehmen und einfach glücklicher zu werden. Ob davor schon eine Auseinandersetzung mit dem Thema Achtsamkeit stattgefunden hat oder nicht, ist gar nicht so relevant, weil das Buch eben auf eine so leichte, einfache Art dich ranführt an dich selbst. Also du brauchst keine Vorkenntnisse, brauchst gar nichts. Das Einzige, was du brauchst, ist einfach den Spirit zu sagen, ich möchte das für mich tun und ich möchte zufriedener und glücklicher sein. Das ist alles.
Das ist, Martin, das ist ein Schnipsel für Social Media.
Ja. Ist gemerkt, ja.
Das war immer schön.
Also in dem Buch haben wir ja schon festgestellt, es geht viel darum, an sich zu arbeiten, für sich vor allem zu arbeiten, sich Gedanken über sich selbst zu machen und so. Und da stehen ja wirklich sehr viele Fragen drinnen. Deswegen dachten wir uns, wieso nicht einfach mal drei Fragen daraus hernehmen und dir stellen?
Bombe, geniale Idee.
Und da haben wir uns rausgesucht, einmal, das waren diese Jein- und Nein-Fragen. Mhm. Die erste wäre, bist du jemand, der gern jammert und schimpft?
Jein. Also ich bin leider noch nicht an einem Punkt, wo ich es schaffe, das total sein zu lassen. Was mir immer mehr und stärker und besser gelingt, ist Themen, wo ich, also jammern tue ich nicht viel, aber ich gehe manchmal so ein bisschen in die Verurteilung oder in die Beurteilung. Und das kriege ich immer besser in den Griff, dass es zum Teil noch kurz aufpoppt, es mir aber sofort bewusst wird und ich dann mit einem Lächeln auch zu mir selber sagen kann, hey, das hat gerade gar keinen Mehrwert, sprich es nicht aus und schieb den Gedanken einfach beiseite. Und das ist auch ein Prozess, den ich über die Jahre immer besser gelernt habe. Und manchmal sind ja Themen so, das dauert einfach auch ein paar Jahre, bis man da richtig gut drin wird. Aber gejammert habe ich in der Tat noch nie richtig. Also ein Jammertyp bin ich ganz klar nicht, aber ich hatte halt so meine B- und Verurteilungsthemen.
Kenne ich gut.
Ja, mein Gott, wir sind ja auch alles Menschen und es ist ja okay, dass wir nicht perfekt sind. Das macht es ja auch irgendwo sympathisch.
Das finde ich auch. Bist du denn jemand, der gerne Recht behält?
Ich könnte jetzt sagen, ja, wenn ich Recht habe, schon. Ich bin, glaube ich, schon ein Mensch, der, ich habe einen sehr strategischen Blick auf Dinge und sehe Zusammenhänge sehr, sehr schnell, was mich oft in die Situation bringt, dass ich eben Situationen anders vielleicht einschätzen kann. Und ich glaube, da ist die Kunst einfach, liegt in der Kommunikation. Und da bin ich noch nicht auf 100 Punkten, dass ich das dann auch so vermitteln kann, dass ich mein Gegenüber vielleicht auch mitnehme. Also mir geht es nicht um das Recht haben des Rechthabens willen, sondern eher das, wenn die Situation eben eine bestimmte Sichtweise ja irgendwie präferiert, dass ich dann einfach auch im Sinne des Gemeinwohls das auch gerne, gerne einfach ja, die Lanze dafür breche.
Kann ich
gut. Aber ich bin durchaus auch jemand, also wenn ich nicht recht hatte, wenn ich einen Fehler gemacht habe, da bin ich die Erste auch, die sagt, ups, mea culpa, da habe ich mich geirrt.
Das finde ich wichtig und das finde ich gut. Also es gibt Leute, die gerne Recht behalten, des Rechtbehaltens wegen, ob sie jetzt richtig liegen oder nicht. Und ich sage immer, ja, und ich bin jemand, der sagt, ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Mhm. Weil es kann ja sein, dass jemand anderes sich in irgendwas besser auskennt. Klar, wenn ich mich jetzt in irgendwas auskenne und jemand widerspricht mir, dann versuche ich, den zu überzeugen. Aber es gibt ja auch ganz viele Themengebiete, wo man halt so Halbwissen hat, wo man was gehört hat. Und dann lasse ich mich gern eines Besseren belehren, weil am Ende des Tages gewinne ich ja davon, weil ich lerne im besten Fall was Neues.
Absolut, ja. Und es gibt ja auch die Fälle, wo es eben nicht rein eine faktische Antwort gibt, sondern wo es einfach auch verschiedene Sichtweisen, verschiedene Betrachtungsweisen, verschiedene Hintergründe gibt. Und ich habe neulich ein ganz, ganz interessantes Video gesehen mit einer Maasai-Kriegerin oder Maasai-Frau, die sich ganz stark dafür eingesetzt hat für die Polygamie und die gesagt hat, mein Gott, ihr seid im Westen so doof, dass ihr dieses Konzept nicht versteht. Es ist eine solche Bereicherung. Und ich fand es so schön, wie sie auch gesagt hat, wisst ihr, ihr denkt immer, ihr habt die einzige Wahrheit, aber wir leben diese Gemeinschaft. Wir sind nie allein. Ihr sitzt mit eurem Partner, eurem Mann, seid ihr allein verheiratet, aber ihr sitzt abends, ihr Frauen, wenn ihr irgendwie zu Hause seid, sitzt ihr alleine zu Hause und wartet auf euren Mann. Ja, ich sitze mit meinen drei weiteren Frauen hier, wir lachen den ganzen Tag, wir arbeiten gemeinsam, wir freuen uns und wir sind nicht alleine. Und oft ist ja das so, wenn man wirklich mal eine Sache von einer anderen Perspektive betrachtet, da gibt es kein richtig und kein falsch.
Ja. Dem kann ich einfach nur zustimmen. Ja.
Einen haben wir noch.
Sehr gut.
Würdest du sagen, du bist jemand, der sich viel ärgert?
Nein, absolut nicht. Gott sei Dank nicht, weil Ärgern ist so vertane Lebenszeit und vertane Lebensenergie. Überhaupt nicht. Es gibt Dinge, die tun mir weh, es gibt Dinge, die verletzen mich und es gibt auch Momente, wo ich mich mal kurz ärgere, aber ich schaffe das Gott sei Dank das relativ schnell auch, darüber wegzukommen und einfach zu sagen, hey, vielleicht hat dieser Mensch gerade ganz andere Themen und es ist ja oft auch gar nicht auf einen selber bezogen. Und also Ärgern ist völlig unnütz. Totale Verschwendung von Energie und Lebenszeit.
Finde ich gut. Ich habe über die Frage ein bisschen länger nachgedacht von den dreien und ich habe mir gedacht, was ist, wenn man die aber so auslegt? Weil wenn ich zum Beispiel was für den Podcast mache oder ich mache ein Video und irgendwas klappt nicht so, wie ich möchte, ich bin so einer, ich ärgere mich dann immer sofort, weil ich möchte, dass es gut wird. Das wäre dann tatsächlich aber wie so eine positive Art von Ärgern oder meinst du, das gibt's nicht?
Gibt's schon auch, aber die Frage ist, wie lang lässt es dich dann einfach irgendwie beeinflussen? Wenn ich jetzt eine Aufnahme mache und es technisch nicht funktioniert, ist jetzt nicht der Burner. Also ich hab zum Beispiel neulich ein ganz tolles Video gemacht. Da ist mein Buch angekommen und ich habe dann wirklich das Licht alles eingestellt, meine Handykamera angesteckt und alles, also ganz toll alles. Habe dann das Buch in die Hand genommen, eine Sektflasche geöffnet und plopp und der Sekt, also es war richtig toll. Ja, blöd, dass ich aber bei meinem Mikro den Ton vergessen hatte anzuschalten. Und jetzt hatte ich aber dummerweise auch nur diese eine Sektflasche. Champagner war es sogar noch. Das heißt, der Shampoos war geöffnet, der Ton war weg. Jetzt hätte ich mich da furchtbar drüber aufregen können. Ich habe in dem Moment, also so ein paar Sekunden habe ich mich kurz geärgert und habe ich mir gedacht, komm, was soll's, nimm es nochmal auf. Habe dann ein Video aufgenommen, wo ich dann gesagt habe, hey, ich bin gerade so überwältigt, dass ich sogar im vorigen Video, wo ich den Sekt geöffnet, den Shampoos geöffnet habe, sogar vergessen habe, den Ton anzumachen. Und da haben wir dann diesen kleinen Ausschnitt haben wir reingeschnitten und ich finde es sogar eigentlich fast noch charmanter, weil es so authentisch ist. Und das ist ja oft so. Statt uns zu ärgern, können wir einfach schauen, okay, was kann ich draus machen? Ja, dann mache ich halt ein zweites Video, schneide das andere rein und sage, hey, ich war so aufgeregt und überwältigt, dass ich im Grunde genommen echt gerade einen Fehler gemacht habe. Das ist doch total charmant.
Finde ich auch. Wobei das sind ja Ärgernisse in Anführungszeichen, die man selbst beheben kann. Jetzt ist noch gar nicht so lange her, das war vor ein paar Wochen, da befand ich mich in der Situation, da war ich fremdbestimmt, da hat mir jemand versucht, auf die Schuhe zu pissen, ich sag's mal so deutlich, und ich konnte nichts dagegen tun. Ich habe mich furchtbar geärgert, weil ich sehr hilflos war, weil ich nichts dagegen tun konnte. Hast du einen Tipp für mich, wenn ich in so einer Situation bin, wo ich nicht anders kann, als mich zu ärgern, weil ich einfach hilflos bin? Kann man das auch irgendwie abstellen?
Ja, kann man. Also zum einen ist erstmal auch im Sinne der Achtsamkeit auch okay, erstmal zu sagen, ja, ich ärgere mich jetzt und ich habe auch einen gewissen Grund dafür. Und es ist auch okay. Genauso wie ich damals auch in der Phase, wo meine ganzen Verluste waren, auch für mich erstmal anerkennen musste, das tut jetzt weh, weil hier sind echte Verluste passiert. Das heißt, diese Gefühle durchaus kurz zulassen, je nachdem, wie gravierend es ist, auch vielleicht ein bisschen länger, aber dann eben ganz bewusst zu sagen, okay, was bringt es mir jetzt, wenn ich mich ewig darüber aufrege, wenn ich ganz viel Negativität jetzt in mein Leben lasse? Vielleicht hat dieser Mensch gerade ein ganz anderes Thema. Vielleicht hat der gerade wirklich Riesenprobleme in seinem Leben. Vielleicht meint er es noch nicht mal gegen mich und es ist gar nicht was Bewusstes, was er gegen mich macht. Und wie kann es doch irgendwo vielleicht zu was Gutem kommen? Und ich hatte das immer wieder in meinem Leben, dass ich in Situationen geraten bin, wo meine erste Reaktion war, oh, so ein Scheiß. Und dann habe ich es aber irgendwie angenommen und aus so ein Scheiß wurde ganz häufig, was für ein Geschenk. Und vielleicht ist auch diese Situation, wo dir jemand etwas auf den Fuß gestiegen ist und es vielleicht echt ärgerlich war, vielleicht wirst du in einem Jahr sehen, für was es gut war und inwiefern es dich vielleicht in einem unerwarteten Bereich deutlich weitergebracht hat.
Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen, was ich daraus dann gezogen habe, dass ich sage, okay, ist für den Moment blöd, aber in the long run mal gucken, was draus wird.
Ja, und du bist ja nach wie vor, weißt du, du bist gesund, du hast dein Einkommen, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast Freunde, du hast ein wundervolles Umfeld. Also die wirklich großen Themen sind doch überhaupt nicht betroffen gewesen. Und das ist ja oft so dieses, wir regen uns über Dinge auf, die in the long run und im großen Ganzen eigentlich gar keine so große Rolle spielen.
Ich finde es immer wunderschön, so zu hören, weil ich habe mir das schon oft gedacht, so, ja, wozu rege ich mich jetzt auf und mache es das besser? Und man denkt sich dann immer, beim nächsten Mal mache ich es anders. Aber gut, ja.
Ja, aber das ist ja schon mal der erste Schritt, dieses Bewusstsein zu haben. Eigentlich macht es keinen Sinn, beim nächsten Mal mache ich es besser. Damit bist du ja einen Riesenschritt schon voran. Und vielleicht gelingt es dir beim nächsten Mal dann diesen Gedanken ein bisschen früher zu haben, wo du sagst, so, jetzt habe ich mich aufgeregt, jetzt schüttle ich es aber ab und löse es für mich auf. Und so wirst du immer souveräner ja auch damit. Und je mehr dir das dann auch gelingt, und da sage ich ganz klar, Erfolge feiern, dir selber mal auf die Schulter klopfen, einfach mal zu sagen, hey, mir ist es jetzt schon bewusst geworden, dass es sinnlos ist. Und damit hast du ja schon was, wo du sagen kannst, einen guten Schritt bin ich da schon gegangen in die Richtung.
Und zum Erfolge feiern sind wir ja heute hier, denn um dieses Buch zu schreiben, das Workbook, dafür musstest du ja vermutlich Achtsamkeit auch selbst erstmal meistern und dann das Buch schreiben. Was meinst du, wie lange hat so dieser Prozess von Anfang bis Ende gedauert?
Ist die Frage, wie man den Prozess, wie man den definiert. Also ich glaube, der Prozess, wie dieser Inhalt entstanden ist, war mein Leben. Das, was ich lernen durfte in all den vielen, vielen Jahren. Das, was mich stark gemacht hat, was mich glücklich gemacht hat. Und vor allen Dingen auch das, was mich dann aus dieser sehr schweren Situation wieder wie so ein Phönix hat aufsteigen lassen. Das reine Schreiben ging in ein paar Monaten, weil ich bin sehr schnell, wenn ich einen Gedanken gefasst habe. Also meine größte Herausforderung war, meine Tippgeschwindigkeit in meinen Fingern entspricht nicht der Denkgeschwindigkeit. Und das ist wirklich... Also, ich wünschte, ich hätte damals als Teenager meine Mutter nicht mit rollenden Augen bestraft, als sie mir ein Schreibmaschinen-Workbook, so Schreibmaschine für Dummies, geschenkt hat. Und ich habe nur damals völlig abfällig gesagt, ich werde keine Sekretärin, habe das Buch weggelegt. Das ist jetzt wirklich ein kleiner limitierender Faktor, wobei es manchmal auch gut ist, einfach zu sagen, okay, es darf zwar sprudeln, aber ich darf auch dabei während dem Prozess noch einfach ein bisschen auf die Bremse drehen. Und ich tippe jetzt nicht langsam, aber halt nicht ganz in der Denkgeschwindigkeit. Also der wirkliche reine Schreibprozess, ein paar Monate. Und dann natürlich die ganze Umsetzung, bis das ganze Design gestanden hat. Weil das war mir sehr wichtig, das eben auch sehr ansprechend zu gestalten. Es bewusst auch so zu machen, dass wirklich fast alle Kapitel auf einer Doppelseite sind. Entsprechende Inspirationen noch reinzunehmen und das wirklich für den Leser und die Leserin so, ja, so angenehm und ansprechend wie möglich zu gestalten. Und das sind einfach Prozesse, die dauern. Und in Summe war das jetzt schon fast ein Jahr Arbeit, bis es dazu gekommen ist, dass dieses Buch jetzt auf dem Markt ist und schon so viele Menschen wirklich auch mit 5 Sternen es bewertet haben.
Du hast jetzt gerade die Work-Life-Balance auch angesprochen, mhm. dass man sich auch Zeit für sich selbst nimmt, dass du hast die Zeit genommen für dieses Buch. Ich frage mich, könnte denn da von Hilfe von außen kommen? Wie soll ich das dann ausdrücken? Also da könnte da die Wirtschaft vielleicht was tun? Könnten wir alle mehr auf uns selbst achten, wenn wir zum Beispiel eine 4-Tage-Woche in Deutschland hätten? Glaubst du, dass man da auch andere in die Verantwortung ziehen kann und müsste?
Ich glaube, dass es schon durchaus natürlich einen Einfluss hat, aber ganz, ganz wesentlich ist, für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen und sich eben nicht hinzusetzen und zu sagen, die sollen mal machen. Ja, mein Arbeitgeber, der Staat, uns geht es so verdammt gut im Vergleich. Ich glaube, es ist nicht so viel verlangt zu sagen, nehmt euer Leben selber in die Hand, nehmt dieses Geschenk in die Hand und schätzt dieses Geschenk so, dass ihr für euch selber Verantwortung übernimmt. Und es, für mich ist das nicht gelöst mit einer 4-Tage-Woche, weil dann ist was ganz, ganz grundlegend falsch. Weil wenn ich das mache, was mir Freude bereitet, dann brauche ich auch keine 4-Tage-Woche. Dann ist es auch okay, 5 Tage zu arbeiten. Dann ist es auch okay, abends noch über die Arbeit zu reden, weil dann ist es was, was mich erfüllt. Nur wenn ich natürlich einen Job verfolge, wo ich sage, ich muss in die Arbeit und es ist ein Drama und es ist eine Qual, ja, dann weiß ich aber auch nicht, ob ich mit einer 4-Tage-Woche glücklich werde, weil mein Grundproblem nicht gelöst ist. Nämlich, dass ich für mich vielleicht noch gar nicht begriffen habe, was tut mir gut und was mache ich gerne.
Jetzt musste ich schmunzeln bei der Antwort, weil das spielt darauf hinaus, was wir uns als nächstes aufgeschrieben haben. Ich finde, das hast du wunderbar beantwortet, die Frage von Maxe, weil das ist jetzt sehr subjektiv, aber ich habe mich hier aufgeschrieben, dass ich immer das Gefühl irgendwie habe, dass man auch im Internet immer vom achtsamen Werden spricht, weil man es vielleicht eigentlich gar nicht für sich tut, sondern für seinen Chef auf der Arbeit, dass man halt das irgendwie erträgt. Weil ich zum Beispiel, wenn ich in meiner zu Hause in meiner Freizeit bin, dann mache ich primär Sachen, die mir Spaß machen. Das heißt, in meiner Freizeit bin ich entweder schon achtsam oder ich mache es gar nicht so auf Achtsamkeit gucken, weil wenn ich die Zeit habe, um Sachen zu tun, die ich tun möchte, tue ich sie. Nur, keine Ahnung, wird jetzt zum Beispiel eben durch die Arbeit einem die Zeit für die anderen Sachen genommen. Ich kann das gar nicht da in deine Frage formulieren, aber vielleicht hilft dir da, vielleicht kannst du was zu meinen Gedanken sagen. Ist das so? Macht man Achtsamkeit? Ja, Achtsamkeit macht man ja eigentlich für sich. Und vermutlich ist es dann falsch, wenn man es sozusagen für die Arbeit tut.
Auf jeden Fall sollte man es für sich selbst machen, weil je mehr ich auch in mir selbst ruhe, je zufriedener ich bin, umso mehr kann ich doch auch in der Arbeit dann leisten. Und wenn ich was mache, was mich wirklich erfüllt, was mich glücklich macht, dann kann ich doch da ganz viel auch geben, ohne dass es eine Qual ist. Und es heißt nicht, dass alles perfekt sein muss. Also ich bin zum Beispiel, ich gehe wirklich in meiner Arbeit total auf. Aber auch in meinem Wirken gibt es Dinge von Steuererklärungen über Administration, über IT-Probleme, die machen überhaupt keinen Spaß. Aber die müssen gemacht werden. Und ja. Wo ich auch sage, da kann ich jetzt nicht sagen, oh, ich bin jetzt achtsam, ich gehe jetzt zum Radfahren und das IT-Problem fährt jetzt voll gegen die Wand. Nee, da muss ich natürlich auch die Verantwortung übernehmen und muss sagen, okay, ich löse das jetzt mit meinem Team. Und als Chef muss ich halt wirklich dann auch die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, da gehört es jetzt auch dazu, dass ich sage, vielleicht muss ich vielleicht sogar einmal Skifahren, einmal wandern gehen, dafür jetzt ausfallen lassen, dass das wieder läuft. Aber die Achtsamkeit, da geht es ja um ein übergeordnetes Thema, dass mal auch bei dem achtsamsten Mensch mal ein Tag dabei ist, der echt schwierig ist, dass mal ein Moment dabei ist, der einfach nur wehtut und dass auch mal vielleicht eine Phase dabei ist, die schwierig ist, ist völlig okay. Aber je mehr wir in uns ruhen, je mehr unsere Batterien geladen sind und je mehr Grundzufriedenheit und Glück wir in uns haben, umso besser können wir doch mit den Herausforderungen, die bei jedem kommen werden, immer und immer wieder, umso besser können wir mit denen doch umgehen.
Ich glaube, das war das Erwachsenste, was wir in diesem Podcast je gehört haben.
Schön.
Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, die geht jetzt wieder ein bisschen weg von diesem Buch. Mhm. Ist dann auch die letzte Frage zum Hauptteil. Danach kommen noch unsere Rausschmeißer-Fragen. Die sind dann so ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu verstehen.
Ja, und, bin bereit für alles.
Das solltest du sein.
Ja, und ganz im Ernst, Lachen ist ein so wertvoller Teil von Achtsamkeit. Es wird ja oft so verstanden, so ein bisschen, als wir meditieren uns ins Halleluja. Mhm, Ich darf im Leben lachen und es ist so wichtig und es tut so verdammt gut, viel zu lachen.
Punkt. Was für dich auch wichtig ist und was dir Spaß macht und was dich sicherlich auch zum Lachen bringt, sind andere Länder bereisen. Und du hast es vorhin eingangs schon erwähnt, dieses Jahr steht ja auch noch eine Reise in die Mongolei an.
Richtig.
Jetzt frage ich mich, was haben die Mongolei und Namibia, ich beziehe das jetzt mal auf Namibia, weil du beim letzten Mal zu Gast warst in Bezug auf dein Buch über Namibia. Was haben die beiden Länder, Namibia und die Mongolei, gemein? Und was erwartet uns dann in dem Buch, das du darüber schreiben wirst?
Oh, okay.
Ich nagel dich auf das Buch fest. Ihr habt es zuerst gehört.
Ich werde auf dich zurückkommen. Also eine rein faktische Thematik ist, Namibia und die Mongolei sind die zwei am dünnsten besiedelten Länder der Welt. Das heißt, es sind beides sehr große, sehr leere Länder. Ich war vor 5, 6 Jahren das erste Mal in der Mongolei und war wirklich von Beginn an in dieses Land, von diesem Land fasziniert, berührt und begeistert, tief begeistert. Und ich gehe im September, biete ich eine Coaching-Retreat-Reise an in die Mongolei. Das ist eine ganz einmalige Kombination von einer faszinierenden Reise in eine der letzten großen Bucketlist-Destinationen, kombiniert mit einer Reise zu dir selbst. Und das ist ein einmaliges Format, was es so auch auf dem Markt überhaupt noch nicht gibt. Und das ist was, wo ich wirklich stolz drauf bin, das so anzubieten und Menschen eben mitzunehmen auf diese zweierlei Reise. Wir werden viel Zeit bei den Nomaden verbringen, werden in die Weite der Mongolei, in die Steppe gehen und wirklich in den sagenhaftesten Settings wirklich sehr tiefe Coachings auch machen, weil du, wenn du in so einem Umfeld bist, natürlich ganz anders und viel tiefer an die Themen rankommst.
Ja, das klingt wahnsinnig interessant und spannend. Gerade in der Mongolei, also du hast es jetzt erzählt, ich hatte im Kopf jetzt halt wirklich so eine Steppe, hat sich so in meinem Kopf ausgebreitet, du, kein Mensch, da ist nichts, weil du gesagt hast, dünn besiedelt, und da dann so ein Coaching zu machen in so einem, in so einer Umgebung.
Ja, also wir gehen zum Beispiel auch zu einer Adlerjägerfamilie, die eben auch in einer Jurte leben mit ihrem Jagdadler, und werden dort über das Thema sprechen, wie weit möchte ich meine Flügel ausbreiten, was hält mich zurück, und wir dürfen dann auch den Adler wirklich auf unserem Arm mal halten. Es ist ein Wahnsinnsmoment, wenn du diesen majestätischen, riesengroßen Vogel wirklich selber halten darfst. Wir gehen auch mit ihm jagen, und in so einem, wenn du mit diesem Vogel eben zusammen bist und dann auch siehst, wie dieser Adler bei dem Nomaden eine Fußfessel hat, ist auch die Frage, was sind deine Fußfesseln, was hält dich zurück, was bindet dich? Und dann, wenn wir jagen gehen, darf der Adler frei fliegen. Wie weit steigt er auf? Warum kommt er auch zurück? Also er könnte ja in dem Moment auch wegfliegen und sagen, ich lebe jetzt mein Leben. Was bringt ihn zurück? Ist es vielleicht die Verpflichtung? Ist es der fehlende Mut? Ist es vielleicht auch dieses, dass er sagt, hey, ist doch eigentlich ganz gemütlich, ich werde da gefüttert, ich habe es warm, mir geht's ja ganz gut. Oder aber ist in ihm drin doch so ein Wunsch nach Freiheit? Und in so einem Setting dann mal selber drüber nachzudenken, was hält mich eigentlich zurück? Wo kann ich vielleicht meine Flügel weiter ausbreiten? Wie kann ich höher fliegen, ohne dass ich vielleicht auch alles verlassen oder auf den Kopf stellen muss? Aber einfach mal dieses Bewusstsein zu haben, in welchen Bereichen kann ich meine Fesseln vielleicht ein bisschen lösen? Und sowas dann eben in so einem Setting zu überdenken, das ist was ganz anderes als in einem Coaching-Raum.
Hast du mir mein Statement weggenommen, das wollte ich nämlich gerade sagen. Es ist nämlich was anderes, ob man in einem Raum sitzt, wo jemand an der Tafel steht und das erzählt und vielleicht Bilder zeigt, als wenn du wirklich in der mongolischen Steppe bist und mit diesem Jagdadler draußen bist. Und dann hat das eine ganz andere, wie soll ich sagen, eine ganz andere emotionale Verbindung, weil du einen völlig neuen Kontext hast.
Ja, absolut. Genau. Und wenn du dann auch wirklich merkst, hey, dieses Tier, dieses majestätische Tier kommt zurück. Und auf einmal begreifst, auch ich komme in mein Leben mit gewissen Verpflichtungen, Fesseln, Themen zurück. Will ich das? Welche Themen sind vielleicht gut für mich? Ich meine, es gibt ja auch so Punkte, wo man eben sagt, hey, der Adler wird gefüttert, ist auch nicht so schlecht. Er friert im Winter nicht, auch nicht so schlecht. Also, dass man sich da wirklich einfach mal bewusst wird. Und dafür ist natürlich diese Reise was ganz Einmaliges, weil es beide Themen eben dieses Erlebnis mit der wirklich tiefen Coaching-Erkenntnissen so wunderschön vereint.
Ich würde sagen, der Adler ist gelandet. Das klang echt ziemlich cool. Also das wäre auch was, worauf ich Bock hätte.
Mhm. Nimmst du mich mit?
Ja, genau, machen wir zusammen Pärchenurlaub. Auf jeden Fall. Aber jetzt gehen wir ein bisschen mehr auf deine Persönlichkeit ein. Jetzt kommen unsere weltbekannten Rausschmeißer-Fragen, wo es kreativ wird. Und zwar, du und deine Begleitung, ihr bekommt Freikarten für eine Band deiner Wahl. Welche Band wählst du?
Aber, weil die so viel Lebensfreude einfach in mir hervorrufen.
Damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, aber ist aber, also du denkst an einen ABBA-Song, und wenn ich an einen ABBA-Song denke, sind die immer fröhlich. Gibt es denn überhaupt, weiß ich gar nicht, gibt bestimmt Balladen oder so getragene Songs.
Aber es ist ganz viel Lebensfreude, und ich habe auch in der Zeit, wo es mir nicht gut ging, immer wieder bewusst ABBA-Songs gehört. Und ich sage auch ganz klar, kein ABBA-Song der Welt löst große Probleme. Aber für ein paar Momente gibt er dir ein Glücksgefühl. Und das ist schon in vielen Fällen ein ganz wichtiger Schritt. Also ganz klar ABBA.
Hast du einen Lieblings-ABBA-Song?
Nee, also kommt wirklich ganz auf meine Stimmung drauf an, aber ich sag mal so, ich glaube, es gibt keinen ABBA-Song, den ich nicht mag. Und Mama Mia habe ich schon echt oft gesehen. Also es
sehr gut.
Aber.
In deinem Buch steht, dass oft ist Nein die beste Liebeserklärung an dich selbst.
Richtig.
Zu was kannst du nicht Nein sagen, außer ABBA?
Schokolade ist ganz schwer. und ich habe manchmal, also ich lerne gerade ganz bewusst auch Nein zu sagen, wenn Menschen mich um einen Gefallen bitten und es sich aber nicht richtig anfühlt. Und ich habe dann oft so dieses, ich würde denen gerne helfen, aber ich habe diese Woche es zum Beispiel geschafft, bei einem Podcast wirklich abzusagen, weil ich das Gefühl hatte, es passt nicht ganz. Und das fällt mir schwer, aber da habe ich es geschafft. Aber das ist noch ein Thema, da habe ich echt noch Luft nach oben.
Gut, dass du uns nicht abgesagt hast, weil
auf gar keinen Fall.
Das macht Spaß.
Einen haben wir noch, und zwar, wann hast du zum letzten Mal etwas gegessen, bei dem du dir dachtest, das ist es, das kann ich jeden Tag essen?
Oh, heute Morgen habe einen extrem, extrem vollen Tag gehabt und bin heute früh ganz kurz zum Supermarkt gegangen und dachte mir, ich kaufe mir ein kleines Schmankerl, und zwar eine Schokobanane, eine frisch gemachte Schokobanane. Jetzt hatten die noch nicht fertig, weil ich so früh im Supermarkt war. Dann habe ich erst mal furchtbar mit der Marktleiterin gelacht. Und dann bin ich mittags noch mal hingefahren, weil sie hat gesagt, so um 12 sind sie fertig. Und dann habe ich mir hatte ich kurz eine Viertelstunde Zeit, bin ins Auto gesprungen, dahin gefahren, mir meine Schokobanane gekauft und die voller Genuss gegessen und genossen. Also es war ein Traum.
Manchmal sind es die einfachsten Sachen.
Ja, also total banal, aber auch da einfach für sich die Verantwortung übernehmen, wenn ich sage, hey, die wird mir jetzt echt gut tun, dann springst halt nochmal ins Auto und fährst hin.
Ja.
Also früh war es ein Nein, aber dann bin ich halt wiedergekommen. Ich habe gefragt, wann sind sie denn da? Und dann meinte sie, ja, so um die Mittagszeit. Man kann ja auch einfach mal fragen.
Ja, klar, freilich.
Ich hätte mich auch ärgern können, dass sie nicht da waren, aber ich habe halt gedacht, okay, fragst du? Habe ich gefragt, habe ich bekommen.
Das war eine sehr schöne Veranschaulichung für das Thema Achtsamkeit.
Ja, und Achtsamkeit darf auch mal ein Stück Schokolade sein.
Ja. Aber damit hätten wir es dann. Alle Fragen sind durch. Ich fand das mega spannend. Ich fand es super und ich kann mich nur für deine Ehrlichkeit bedanken.
Danke euch.
Ich fand die Antworten, die waren spannend. Also heute war alles dabei.
Ja, und wir haben so viel gelacht und es war einfach, also diese Stunde mit euch hat einfach nur Freude gemacht.
Also wenn ihr das gehört habt und euch denkt, vielleicht traue ich mich doch, die anzusprechen und nach einem Interview zu fragen, könnt ihr ruhig machen.
Ja, die Jungs sind klasse. Und darf ich an der Stelle bitte für euch auch nochmal eine Lanze brechen? Ihr macht einen so tollen Job. Und viele der Hörerinnen und Hörer sind vermutlich regelmäßig bei euch im Podcast, genießen das, was ihr macht. Und die wenigsten geben dann leider wirklich auch eine Bewertung ab, weil da kommt dann wieder das, ach ja, mir gefällt's ja, aber gebt wirklich Bewertungen ab, geht auf eure Plattform, gebt den Jungs 5 Sterne, weil das ist wirklich das kleine Dankeschön, was ihr zurückgeben könnt an den Martin und den Maxe für diesen tollen Job, den die hier machen. Macht es wirklich und geht, keine Ausrede, sondern wirklich jetzt nach dem Podcast, geht rein und gebt denen die 5 Sterne als kleines Dankeschön zurück.
Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen. Ich weiß gar nicht, wie wir weitermachen sollen. Das Buch heißt Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit von Sonja Piontek. Sonja, sag, wo findet man dich überall und vor allem, wo findet man das Buch?
Okay, also mich findet man ganz einfach im Internet unter sonjapiontek in einem durch.com. Da ist dann auch alles drauf auf der Webseite, alle Links, alle Angebote, da ist die Reise mit der Mongolei drauf, da ist mein Podcast drauf, da ist der Online-Kurs drauf, da sind die Coaching-Programme drauf, also da ist wirklich alles drauf. Und das Buch findet man am einfachsten, würde ich jetzt sagen, bei Amazon unter Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit oder unter Sonja Piontek, das heißt eigentlich alles ganz einfach, auf Instagram, auf LinkedIn. Verbindet euch mit mir. Ich nutze überall meinen Namen Sonja mit J und Piontek mit P-I-O-N-T-E-K. Und ich würde mich freuen.
Wunderbar. Und Maxe, wann kommt unsere nächste Folge?
Ich muss wie immer erst nachgucken. kommt am 19. Juli.
19. Juli. Wunderbar. Und ihr habt gehört, wir freuen uns natürlich über Support, aber ich lasse die Worte von der Sonja so stehen, weil so schön kriege ich das nicht hin.
Nein.
Und ansonsten vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal und ihr hört uns beim nächsten Mal.
Klasse, Dankeschön. Danke auch von meiner Seite. Einen schönen Tag euch allen.
Ciao.
Es ist ganz witzig, dass ich jetzt ein Buch herausgebracht habe zum Thema Achtsamkeit, ein Workbook zum Thema Achtsamkeit, wo ich die längste Zeit ein echtes Thema oder gar keinen Bezug zu dem Wort Achtsamkeit hatte. Das war für mich, ich bin ja eine international erfolgreiche Frau, bin sehr ergebnisorientiert und das Thema Achtsamkeit oder dieses Wort war für mich oft so verknüpft mit einem ja zu sphärischen Konzept von ich fühle meine Fußsohlen am Boden, hauche 3 Ohms ins Universum und die Welt ist gut. Ich gesagt habe, nein, davon ist die Welt nicht gut. Und bis ich dann für mich begriffen habe, dass das, was mich in meinem Leben so glücklich, so erfolgreich, so zufrieden gemacht hat und was mir auch vor allen Dingen aus meiner tiefen Lebenskrise wieder rausgeholfen hat nach dieser Multitraumatisierung, das ist nichts anderes als gelebte Achtsamkeit. Und auf einmal habe ich für mich eben gesehen, dass das Wort Achtsamkeit was wunderschönes ist, wenn ich es auf mich und mein Leben beziehe und wenn ich wirklich sage, ich nutze das als Tool, als Werkzeug, um für mich wirklich anzukommen und das Maximum aus diesem Geschenk, das mir gegeben wurde, meinem Leben zu machen.
Und ich glaube, der beste Beweis, dass Achtsamkeit eben nicht so ein, soll ich sagen, so ein Wischiwaschi-Begriff ist, der so ein bisschen esoterisch anmutet, ist ja dein Buch. Also das ist ja in Wirklichkeit ein Tool, ein Werkzeug, mit dem man sich hinsetzen kann. Und wir werden unsere beiden Exemplare ja verlosen, aber ich werde mir das nochmal selbst kaufen und dich unterstützen, weil ich habe da reinguckt und habe gedacht, nee, ich will das auch selbst machen. Ich will mich da hinsetzen und will das durchspielen.
Ganz klasse. Und das Lustige ist sogar vielleicht eine Zusatzanekdote noch. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Podcast-Interview mit dem Veit Lindau. Ist ja der große Name in Deutschland im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit. Mhm. Und ich habe ihn von meinem Buch natürlich auch erzählt und habe ihn vorsichtig gefragt, ob er dafür das Vorwort schreiben würde. Und wer so ein bisschen Gespür hat, es war ganz klar, dass er keine große Lust drauf hatte. Er hat nicht Nein gesagt, aber es hat so alles aus ihm raus, die ganze Energie war, oh Gott, lass mich doch damit in Frieden irgendwo. Und ich habe ihm dann, ein paar Wochen später war das Manuskript fertig, und ich habe ihm das dann nochmal zugeschickt und habe gesagt, schau es dir einfach bitte mal an und ja, wäre ganz toll, wenn du es schreiben würdest. Und er hat 2 Tage später hat er geantwortet und gesagt, ja, mache ich. Und als ich dann das Vorwort von ihm bekommen habe, ich habe so gelacht, weil er hat auch geschrieben, als ich ihn gefragt habe, war sein erster Gedanke, oh Gott, nicht schon wieder ein Buch zum Thema Achtsamkeit. Und er hat es dann aber geschrieben, weil er gesehen hat, dass es anders ist und dass es wirklich den Menschen an sich in den Mittelpunkt stellt, dieses des Arbeitens und dass es so konkret ist und so umsetzungsorientiert. Und das ist einfach für mich eine solche Bestätigung, dass dieses Buch genau das ist, was ich wirklich damit wollte. Nämlich ein Toolbook, ein Werkzeugkasten, ein Rezeptbuch zum Glücklichsein zu schreiben.